time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Reloaded. Yo, 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 All Ball is back und wir haben einen Gast, unseren Stammgast Nummer 1, von Kicks über nach Oklahoma, nach Washington, nach Braunschweig und jetzt wieder bei uns hier im All Ball Podcast. Benny Schröder, was geht, Benny? Lang nicht mehr gesehen.
Was geht? Freue mich jetzt mal wieder. Ja.
Hey, Benny.
Hey, und Rob und ich natürlich auch wieder am Start, habe ich jetzt ganz vergessen.
Wie immer, ja, aber das konnte man ja sehen.
Genau. Ja, Benny, erzähl mal ein bisschen so, was ist alles passiert? Wir waren ja ein bisschen länger weg. Du warst, glaube ich, mit Abstand unser häufigster Gast. Immer wieder haben wir eingecheckt mit dir. Hat sich viel getan. Ich bin nicht mehr bei Kicks. Wir sind independent unterwegs und du bist in Deutschland.
Ja, genau. Ja, ich glaube, das letzte Mal war kurz vor der letzten Saison im College von mir.
Genau.
Genau, ja. Ich kann mal kurz so erzählen, wie so der Zeitstrahl so ein bisschen war.
Ja, auf jeden Fall mach.
College-Saison angefangen, ersten 10 Spiele gut gespielt, alles solide. Hab dann so Richtung Ende Dezember, habe ich dann aber so gemerkt, okay, es gibt ein paar so Interessen aus Europa allgemein, also war nicht nur Deutschland, sondern gab auch woanders. Und dann dachte ich, okay, habe ich irgendwie doch irgendwie mehr Lust drauf. Habe das dann auch kommuniziert mit dem College, wo ich gespielt habe. Waren die natürlich nicht so toll. Hat es dann auch bemerkbar gemacht, sage ich mal, in den Spielanteilen von mir.
Ach, krass, Mann.
Genau. Wie gesagt, ab der Hälfte der Saison. Und dann bin ich zurück nach Deutschland erstmal gekommen, habe dann überlegt, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn, auch im Ausland vielleicht, macht das vielleicht Sinn, aber dann dachte ich, okay, für den Start erstmal Deutschland, habe dann in Braunschweig unterschrieben, ist einfach für mich eigentlich ein richtig guter Standort für junge Spieler, deutsche Spieler, wird drauf gesetzt und so. Auch mit einem guten Plan, da ich das erste Jahr so nehme als so Entwicklungsjahr und schaue, also mich an die Liga gewöhnen, an allgemein Profi-Basketball und so. Und ist alles so nach Plan gelaufen. Team war überraschenderweise sehr, sehr erfolgreich. Hatte auch einen soliden Anteil, war jetzt nicht einer von den Main Guys, sag ich mal, aber hat sehr Spaß gemacht. Also das war für mich letztes Jahr das Wichtigste. Also ich habe wieder extrem Spaß am Basketball allgemein gehabt und mit allen Teammates gut verstanden und war einfach eine coole Zeit letztes Jahr. Und jetzt hoffe ich halt, dass nächstes Jahr, auch wenn jetzt viele weg sind, haben wir auch ein paar neue, mit denen ich auch schon davor Kontakt hatte. Und das nächste Jahr dann nochmal ein ähnliches Jahr wird. Aber für mich persönlich natürlich ein Schritt nach vorne.
Ja, klar.
Ja, genau.
Ja, cool. Mich würde interessieren, da du ja jetzt praktisch 2 Jahre lang in den USA warst und 2 Jahre am College warst, wie war für dich die Umstellung, wieder in Deutschland zu sein und vor allen Dingen in Deutschland Basketball zu spielen und dann auch noch Bundesliga, was ja auch für dich eine neue Erfahrung war. Wie würdest du da praktisch das Qualitätslevel vergleichen und ja, wie war die Umstellung, praktisch wieder daheim in Deutschland zu sein nach 2 Jahren?
Ja, war sehr cool. Also ich fand, ich war allgemein sehr überrascht, so wie viel so Aufmerksamkeit auch so im deutschen Basketball ist. Also die Hallen gefühlt überall, wo du spielst, die Hallen sind ausverkauft oder so fast ausverkauft. Gefühlt jedes Team braucht eigentlich eine größere Halle. So war echt, also vor allen Dingen stimmungsmäßig war echt überrascht, wenn du mich überlegst. Vor allen Dingen im ersten Jahr oder auch im zweiten Jahr, wenn du in großen Hallen bei Dayton, bei Kansas oder so, wo ich dann auch gespielt habe, die sind zwar groß, aber irgendwie die Stimmung kommt nicht so krass an auf dem Spielfeld wie in der Bundesliga. So,
interessant.
Wenn ich, wie wir in Würzburg gespielt haben, in den Playoffs, erstes Spiel, so du gehst aufs Spielfeld während dem Einlaufen schon und so die Halle explodiert gefühlt gleich. So. Ja. Und ich finde, das ist echt krass. Also es ist nicht nur dort, ich finde auch in Braunschweig Fans extrem krass. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Liga durch. Und das fand ich war der krasste Unterschied. Und dann spielerisch, merkt man halt, man spielt halt wirklich gegen Männer so. Man spielt gegen, keine Ahnung, Leute, die seit 10 Jahren irgendwie durch Europa so wandern, sag ich mal. So, das merkt man halt einfach so, wir spielen schlauer, spielen physischer, ist halt nicht so schnell und nicht so wild und aber ist halt, ja, es macht halt irgendwie Spaß. Also es macht echt
Ja.
Spaß, ja.
Ja, interessant, dass du das auch jetzt gleich sagst mit den, man spielt gegen Männer. Da erinnere ich mich, das war, hatten wir ein, zweimal das Thema, dass du auch vom ersten Eindruck am College erstmal gedacht hast, okay, geht, da sind jetzt die Jungen quasi, da habe ich schon gegen andere Kaliber gespielt, obwohl es nur die Regionalliga vorher war, aber halt einfach hier Ellbogen in die Rippen und so. Stichwort Regionalliga, oder ich weiß gar nicht, ist es die erste Regio gewesen? Also die zweite Mannschaft von Braunschweig?
Genau, ja, da habe
Genau.
ich, ja.
Da hast du dann auch immer hin und her, ne? Also so wie wenn man jetzt den NBA-Vergleich nimmt mit der G-League, so ungefähr, du hast dann auch in dem anderen Team mitgespielt, oder?
Ja, also ich will es nicht so sagen, weil ich hab halt nur 3 Spiele gemacht.
Ach
So,
so, okay,
ja,
gut,
also
okay.
es ging,
Ja.
für
Ja.
mich war wichtig, es war dann teilweise so, dass wir, es war dann die erste Regio hat sich für die Playoffs qualifiziert und ich habe dann vor den
Ja.
Playoffs so 2 wichtige Spiele mitgemacht, damit wir uns auch qualifizieren.
Ja.
Es war halt immer so, wenn sich's nicht mit der BBL überschnitten hat,
Ja.
dann
Ja.
habe ich gesagt, okay, wenn es wichtig ist, dann hieß es auch vom Verein, ja, willst du spielen? Und habe ich halt gesagt, ja, weil, ja, warum nicht? War halt ein freier
Ja.
Tag und keine Ahnung, wenn du am Tag
Klar.
davor 10 Minuten Bundesliga gespielt hast, dann hattest du auch
Ja.
genug Energie, am nächsten Tag noch ein
Ja,
bisschen
safe.
zu zocken so. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Playoffs habe ich ein Spiel mitgemacht und
Ja.
nächster Tag war halt wieder BBL, deswegen war ich da nicht mehr
Ja.
dabei.
Ja.
Aber ja, aber war auch lustig, war auch eine Erfahrung so. Also wie gesagt, Basketball ist Basketball so.
Ja, aber also finde ich ja gut, dass es auch so betrieben wird, weil das spricht ja auch für den Standort, dass da die Arbeit nicht nur in der Bundesliga steckt, sondern dass der ganze Verein da irgendwie zusammenarbeitet. Wie hast du das so allgemein empfunden? Also ich meine, du warst vorher, klar sind die Colleges, da fließt viel Geld, die sind von oben bis unten durchgesponsert und so, aber wie ist jetzt der Unterschied? Du bist jetzt im Profibasketball angekommen, ja? Und vor allem mit Standort Braunschweig. Ich hatte die Möglichkeit schon, mich mit Dennis Schröder zweimal zu unterhalten, der ja quasi, also nicht nur quasi, der ja der Owner auch ist, und ja da auch wirklich was bewegen will. Wie würdest du bisher deine, ja, diese Erfahrung Profi-Basketball und vor allem halt durch die Braunschweig-Brille beschreiben?
Ja, es ist einfach eine andere Erfahrung. Also ich finde, es wird sich auch, also es ist ähnlich wie im College. Man wird sehr, also es wird viel für einen gemacht. Also ich finde, wenn man irgendwas hat, es gibt immer jemanden, den man fragen kann, wenn du krank bist, wenn du irgendwelche Briefe von der Stadt bekommst, dass du das Wasser oder so, irgendwas, sowas, da
Ja,
wird sich um alles gekümmert, so.
okay. Easy.
Ja,
Ja.
deswegen, also es ist, ja, um den Spieler wird sich halt sehr gut gekümmert. Du musst dich eigentlich nur auf Basketball konzentrieren. Außenrum wird eigentlich viel für dich weggenommen. Und ich finde, vor allem der Standort Braunschweig, da wird halt sehr viel auf deine persönliche Entwicklung gelegt. Also wir haben ja jetzt letztes Jahr noch Keith Thomas dazu bekommen, der ja auch mit Dennis seit, keine Ahnung, ich glaube, seit 10 Jahren zusammen ist oder so zusammenarbeitet. Und ja, und der steckt halt richtig viel Arbeit rein. Den kannst du gefühlt um 22 Uhr noch schreiben, ja, wir gehen noch mal für 1 Stunde in die Halle. Und dann sagt er,
Ja.
ja, okay, wir gehen für 1,5 Stunden in die Halle. So,
Ja,
so ist es
nice.
echt, ja, ein cooler Spot und man kann sich halt richtig weiterentwickeln. Ich merke das selber. So über das Jahr, wie ich mich entwickelt habe, war mehr, als ich in beiden Jahren im College mich entwickelt habe.
Okay, gut.
Ja,
Wichtig. Ja.
genau.
Ja, weil das wollte ich nämlich auch fragen. Wie würdest du jetzt sagen, nach den 2 Jahren College, konntest du dennoch irgendwas mitnehmen, was du da vielleicht gelernt hast, was dir jetzt in der Bundesliga nützlich ist, so dass du nicht sagen musst, ja, okay, das waren 2 Jahre, die du irgendwie vergeudet hast, in Anführungsstrichen?
Ja, so einmal halt die ganze Erfahrung. So, es ist cool, 2 Jahre in den USA gelebt zu haben. Einfach die Leute, die man kennengelernt hat, teilweise. Ja, sind, ja, mit denen habe ich auch immer noch Kontakt. Ist jetzt nicht jeder, aber mit vielen bin ich noch gut in Kontakt. Man sieht die auch
Ja.
immer wieder in der Liga. Letztes Jahr vor Ende Preseason haben wir gegen einen alten Teammate von mir gespielt. Also ist schon cool. Und außerdem würde ich sagen, einfach vom Kopf her, dass man, wie gesagt, ich bin viel sag ich mal, erwachsener geworden in der ganzen Herangehensweise, so wie ich an Spiele, wie ich an Trainings rangehe, wie ich an die ganze Saison rangehe, ist einfach was ganz anderes. Und ich finde, das hat mir so die 2 Jahre im College, haben mir jetzt echt gezeigt, dass es, ja, dass man da vielleicht so einen kleinen Mindset-Shift braucht.
Ja,
Ja.
okay.
Interessant, ja. Ja.
Thema auf dem College war ja, das ist bei mir natürlich hängen geblieben, war ja auch die Ernährung für dich. Du hast es damals auch direkt von Anfang an gesagt, so halt stopp, was geht denn hier ab? Ihr werdet quasi gemästet mit Junkfood so ungefähr. Und esst direkt irgendwie in der Früh nach dem ersten Krafttraining, gibt schon Chick-fil-A und so weiter. Und da gehe ich jetzt mal von aus, dass wir den Braunschweig natürlich anders gehandhabt. Aber wie würdest du oder was sind da die Unterschiede von dem Ganzen? Du sagst, es wird super um die Spieler oder sich um die Spieler gekümmert. Aber wie ist es, ja, euer Trainingsplan, eure Ernährung und so weiter? Also wenn du das jetzt vergleichst mit dem, was du da in Oklahoma und Washington erlebt hast.
Ja, viel mehr auf den Spieler selber abgeschnitten, finde ich. Also unsere Kraftpläne sind alle unterschiedlich. Wir hatten letztes Jahr oder wir haben eine Ernährungsberaterin im Team, die aber dann nicht sagt, ja, ess einfach so viel wie möglich und so werd dicker so mäßig oder bau mehr Gewicht auf, sondern so die kümmert sich auch individuell. Wir reden halt immer, wir haben immer, glaube ich, einmal im Monat oder einmal alle 6 Wochen so ein Gespräch, wie wir uns so entwickeln, haben dann auch so ein Gerät, was alle Werte von uns hat. Ja, und dann kannst du da selber schauen. Natürlich, dir wird das Essen nicht so auf den Tisch gestellt, so du kommst nicht nach dem Training auf deinen Platz und es steht ein Essen da, sondern du musst schon dich selber drum kümmern. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie Teil davon, so Profi zu sein, dass du halt weißt, was du isst, weißt, wie du dich auf Court verhältst. So, ich glaube, das ist auch halt auch ein Unterschied, weil du halt einfach mehr in solchen Bereichen, alles, was außerhalb vom Spielfeld ist, so Essen und so, musst du auch selber organisieren. Dir helfen die Leute und es wird dir gesagt, das wäre gut, aber so am Ende sind alles erwachsene Leute hier.
Exakt, das wollte ich jetzt
So,
sagen, ja.
genau, so du kannst nicht nehmen, ich bin ja noch jung, so ich bin ja mit 18 ans College, so deswegen jetzt ist er mit 22 oder so, aber ja, hier kannst du nicht einem 30-Jährigen sagen, ja, das ist dein Essen und du isst nichts anderes. So, das kannst du nicht bringen. So, ja,
Safe.
deswegen. Ja.
Aber
Du, achso, sorry.
ja.
Ja, mach.
Vom Pensum oder vom Aufwand her, auch was Training angeht, seid ihr da, ist das ein ähnliches Level oder würdest du jetzt also du sagst, es ist besser, strukturierter, aber ja, wie oft seid ihr in der Halle, beziehungsweise wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Ja, auch in die also wir sind meistens haben wir einmal Teamtraining am Tag. Außer Preseason haben wir meistens zweimal. Oder halt in Zeiten, wo wir nicht viele Spiele haben, was jetzt letztes Jahr nicht so oft war, dann hast du auch mal zweimal. Und dann ist eigentlich meistens für die jüngeren Spieler, sage ich mal, so ein Slot reserviert, wo du Individualtraining machen kannst. Also da sind Trainer in der Halle und du kannst in die Halle kommen, du kannst nicht in die Halle kommen, aber also meistens zweimal am Tag Training, einmal Teamtraining, einmal Individualtraining und das Teamtraining ist meistens verbunden noch mit Krafttraining. Genau. So ist das aufgebaut bei uns.
Ordentlich, ja.
Ja.
Du wohnst jetzt wahrscheinlich alleine, oder?
Ja, genau. Ich wohne jetzt allein.
Dann ist das ja praktisch das erste Mal, dass du überhaupt alleine wohnst, weil ich meine, am College warst du ja nicht ganz alleine, also du hattest immer Teammates oder Roommates. Und wohnst jetzt in einer Stadt, die jetzt, ich sag mal, ein ganzes Stück mehr Heimat ist natürlich als Oklahoma und Washington, aber halt auch nicht München. Wie kommst du in Anführungsstrichen alleine in der neuen Stadt zurecht? Unabhängig jetzt komplett vom Basketball.
Ja, es ist was anderes, auf jeden Fall. Also, wenn ich überlege, in Washington hatte ich dann immer meine Teammates, die dann auch das Klo besetzt haben oder so, ja, es ist halt,
Ja, die
oder eine
kleinen Dinge.
Kind. Ja, genau, es sind halt so Sachen, man hat einfach so mehr Freiheit. So, es ist einfach so, ich komme nach Hause, es nervt keiner, es riecht nicht komisch, so, es riecht einfach so, wie es halt bei mir riecht. So, ich bin nicht darauf angewiesen, dass jemand den Müll wegbringt, sondern ich bin halt für mich selber verantwortlich und ich finde es einfach richtig entspannt, einfach, wenn ich nach dem Training dann nicht zwei Teammates habe, die laut im Wohnzimmer sitzen, sondern ich kann mich entspannen und so. Ich finde das einfach sehr, sehr befreiend im Vergleich zum College, ja.
Nice.
Ja, also macht auf jeden Fall Sinn, vor allem das mit dem komisch riechen natürlich. Genau, nochmal allgemein zu Braunschweig, du hast vorhin gesagt, überraschend gut. Glaub, wird jeder so unterschreiben. Am Ende war es der dritte Tabellenplatz, also ordentlich, wirklich ja über lange Strecken abgeliefert. Dann leider in den Playoffs, du hast gesagt, also bei den Fans in Würzburg, ne, ist klar. Leider in den Playoffs dann gegen Würzburg gescheitert. Aber wie siehst du das? Die weitere Entwicklung von Braunschweig, auch mit eben jungen Spielern wie dir und anderen, soll das jetzt genauso weitergehen oder sagt ihr so, okay, war überraschend gut, Playoffs sind wieder drin, aber jetzt lassen wir nicht Spinnen anfangen, wir werden jetzt nicht jedes Jahr Dritter?
Ja, ich glaube, das Konzept bleibt eigentlich gleich. Also letztes Jahr waren wir auch eigentlich sehr jung, hatten viele junge Spieler, selbst die Spieler, die so erfahren gewirkt haben, so Anas zum Beispiel, Wilischka, so ist halt rumgelaufen mit einer Glatze, aber war halt trotzdem nur 25. So, es ist halt, wir hatten Spieler, die sahen älter aus oder haben älter gespielt, als sie waren. Und das ist eigentlich das Konzept auch dieses Jahr. Ich glaube, jetzt die paar Spieler, die gekommen sind, Yoshi ist auch, glaube ich, 24, ja, 25. Ja. Also auch nicht super alt. Ich glaube, wir haben keinen Spieler über 30 im Team. Ich glaube, wir werden ein bisschen älter sein dieses Jahr, weil es auch schwieriger ist, junge Spieler, die spielen können, auf dem Level zu bekommen, gerade weil viele ans College gehen. Aber ja, also ich glaube, der Anspruch ist bei uns halt immer nicht irgendwie der messbare Erfolg ist nicht so, dritter Platz zu werden oder Playoffs zu kommen, sondern dass Spieler sich weiterentwickeln. So, das ist auch immer das, was, wenn Dennis da ist, dass er natürlich ist besser, wenn man gewinnt und so, aber ja, es geht eher darum, dass die Spieler sich entwickeln und dem Verein helfen, sich auch zu entwickeln. Das ist so ein Geben und Nehmen, würde ich sagen.
Wenn du davon sprichst, dich weiterzuentwickeln in Sachen Basketball, hast du schon für dich so Sachen identifiziert, wo du dich verbessern möchtest? Also so Punkte in deinem Game, wo du sagst, da willst du diesen Sommer noch dran arbeiten?
Ja, also natürlich hatte ich letztes Jahr eine bisschen geringe Sample Size. Ich glaube, ich habe so um die 10, 11 Minuten im Schnitt gespielt, immer dazwischen. Was aber auch Richtung Ende der Saison immer mehr geworden ist. Also ich habe 3 Spiele gestartet, so war immer mehr. Also ich finde, da hat man schon die erste Entwicklung gesehen und dann ist auch mein Wurf gut gefallen. Ich glaube, über die letzten 2 Drittel der Saison über 35% Dreier geworfen. Also weiß ich auch, wenn ich mehr werf, beziehungsweise wenn ich halt mehr im Spiel drin bin, ist der Wurf auch solide. Da habe ich auch viel dran gearbeitet. So. Deswegen ist es immer gut, wenn man dann so das Gefühl zurückbekommt. Und ja, es ist einfach wichtig, dass ich glaube, einfach selbstbewusst in das neue Jahr gehe und weiß, okay, es wird nicht gleich wie das letzte Jahr. Es wird mehr von mir erwartet und ich muss mehr liefern. So, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass ich einfach bereit bin dafür, bereit bin, so jetzt wirklich so eine Rolle zu haben. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt und auch anders zu spielen. Letztes Jahr war halt viel, über Cuts, über Catch and Shoot und sowas. Also nicht viel selber kreieren. Das soll halt auch soll auch alles in eine Richtung gehen, dass ich auch mal Pick and Roll spiele oder so und dass ich da die richtigen Entscheidungen treffe. Also einfach bereit sein, würde ich sagen, ist der wichtigste Punkt.
Ja.
Also ist dann dein Ziel, also wie du, also dein persönliches Ziel, würde ich jetzt verstehen, einfach einen Schritt nach vorne zu machen und wenn du sagst, du hattest letztes Jahr deine 3 Spiele, in denen du gestartet bist, dass du wirklich da jetzt in Richtung, Starting 5 Spieler in der BBL dich entwickelst?
Ja, also ich glaube, am Ende von meiner Braunschweig-Zeit auf jeden Fall. Also wenn ich Richtung Ende vom, wann auch immer das ist, so will ich auf jeden Fall etabliert sein. Und ich glaube, das ist auch realistisch, wenn ich auch mit den Trainern so rede. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel, aber ich nehme da jetzt auch nicht zu viel so vorweg, weil man weiß ja nie. So.
Ja, klar. Nee.
Aber ja, ist auf jeden Fall der Anspruch. Also der Anspruch ist schon, dass ich auf jeden Fall in diese 7er, 8er Rotation gehöre. Ich finde, das ist immer das Wichtigste, weil der BBL ist ja allgemein so, dass er nicht wirklich dieser Starting-Spot wie in den USA so das Ding ist. Also ich meine, unser Topscorer letztes Jahr kam von der Bank. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man halt in diesen 7, 8 Spielern ist. Und ja, und das ist, glaube ich, das Hauptziel jetzt erstmal für diese Saison.
Wie ist es aber für dich, also wie du das gerade jetzt beschreibst, das ist eine der ersten Sachen, die einem ja immer auffallen, wenn man deutschen Basketball beziehungsweise europäischen Basketball allgemein anschaut. Es gibt nicht diese knüppelharte Rollenverteilung. Also das ist ganz offensichtlich. Natürlich gibt es Spieler, da weiß man, okay, das ist der Go-To-Guy quasi. Also jetzt als Paradebeispiel, wenn man die Spiele von Bayern in der Euroleague angeguckt hat, dann wusste man, der Carson Edwards wird die meisten Minuten haben, der wird die meisten Touches haben, der wird am häufigsten auf den Korb werfen und so. Aber ganz oft ist es ja, wie du sagst, so dieses, du hast so eine 7-8-Mann-Rotation und da hält sich sogar dann teilweise einigermaßen die Waage. Also es ist ja jetzt selten, dass einer irgendwie 30 plus Minuten spielt in so einem 40-minütigen Spiel. Was ist, also wie, weil, keine Ahnung, das ist für mich immer tatsächlich eine der Sachen, die mich manchmal ein bisschen stören an Deutschland und Europa, weil ich halt es geil finde, wenn man so weiß, okay, da kommt der und dann weiß man genau, was man hat. Wie ist das für dich? Weil normalerweise ist es so, du bist ein Scorer, du weißt, wie man Punkte macht und eigentlich ist ja für dich, je mehr Minuten, desto besser, weil das ja deinem Game zugute kommt. Wie ist es für dich, dass du jetzt in diesem System in Anführungszeichen drin bist, wo du weißt, okay, ich muss es Step by Step nehmen, ich werde Minute für Minute mich hocharbeiten müssen und es wird wahrscheinlich nie so dieses klassische, also es, ja, also es gibt ja keinen Coach, der NBA-Style coacht, normalerweise. Also es wird immer so sein, dass man Teil von diesem Rotationspool ist. Ist das, macht das was in deinem Kopf oder hast du so, okay, so ist es, Punkt.
Ja, ich glaube, man muss sich halt irgendwie anpassen. So, natürlich, ich glaube, es macht jedem Basketballer Spaß, hier Go-To-Guy zu sein und jedes Spiel 30 zu machen. So, das macht, glaube ich, keinen, also keiner hat da ein Problem mit.
Ja, logisch.
Ja, ich finde, das gehört einfach irgendwie zum Basketball hier dazu. Es gibt kaum Teams in Deutschland, ich würde sagen, außer Würzburg vielleicht, die wirklich sich auf zwei, drei Spieler so wirklich verlassen und die müssen dann auf jedem Spiel liefern. Es ist bei uns letztes Jahr, ich glaube, wir hatten 7 Spieler, die über 9 Punkte im Schnitt hatten oder so. Also, aber dann halt auch keiner über 13. So, ich finde, das
Ja,
ist auch
das
irgendwie für mich persönlich ist immer schwieriger gegen Teams zu spielen, die 8 haben oder 9, die
ja, safe.
konstant spielen, anstatt jetzt ein Team, wo du 3 Spieler wirklich scouten musst. Und das macht es auch für einen selber leichter, wenn du in so einem Team spielst, weil keiner weiß, wer heute 20 macht, keiner weiß, wer heute 15 macht. Und du kannst nicht 8 Spieler genau scouten, was jeder macht, aber 3, 2 schon. Und das macht halt die ganzen Teams halt in Europa auch erfolgreich. Also die Teams, die europäisch und in Deutschland erfolgreich sind, sind meistens die, die sich nicht auf 2 Spieler verlassen, sondern die halt 5, 6 haben, 5, 6, 7. Ja.
Ja, safe. Ist ja dieses Jahr sogar in der NBA der Fall gewesen mit den Pacers. Also
Ja.
das war ja quasi genau das Gleiche.
Genau.
Natürlich hat es da die 1-2 gegeben, die vielleicht so ein bisschen höher sind, aber grundsätzlich wusste man da nie und ist bis in die Finals gegangen. So, also
Ja.
ja. Ja, interessant.
Du bist ja auch lange Zeit Nationalspieler gewesen, also Jugendnationalspieler. Gibt es da in der Richtung irgendwie Neuigkeiten? Wir stehen ja kurz vor der Europameisterschaft und ich warte ja praktisch immer darauf, dass irgendwie dein Name gerufen wird. Und vielleicht ist es dafür noch ein bisschen früh, aber gibt es da irgendwie Neuigkeiten? Und also hast du vielleicht irgendwie was zu erzählen, was in Richtung Nationalmannschaft geht?
Ja, also ich habe letzten Sommer A2 gespielt. Das war schon mal, glaube ich, so ein Schritt in die Richtung. Es war lustig, hat Spaß gemacht. War auch wieder, weil man wieder mit ganz anderen Leuten zusammengespielt hat, weil ich glaube, es war U25 oder U23. Und da war ich halt wieder einer der Jüngsten und war aber trotzdem gut, wenn du halt mit ganz anderen Spielern spielst, mit denen du noch nie gespielt hast, weil eigentlich Jugendnationalmannschaft gehst du ja immer gefühlt mit denselben mit hoch von U16 bis U20. Und dann als zweimal was ganz anderes. Ich glaube, ich habe zwei Leute wirklich mal zusammengespielt gehabt. Den Rest kennt man natürlich schon, aber hat halt nie geredet oder zusammengespielt. Und es war echt mal eine Erfahrung. Und ja, ich glaube, der nächste Schritt ist dann erstmal für so ein Qualifier-Fenster oder so irgendwann nominiert zu werden und dann Step by Step. Also ich glaube, ja, das sind so die nächsten Steps, wenn es da in die Richtung geht. Genau.
Cool.
Ja, hoffentlich. Also wär geil auf jeden Fall. Du hast vorhin gesagt, Dennis Schröder, wenn der da ist, der will, dass wir gewinnen und so. Wie kann man sich das vorstellen, wenn der da ist? Also ist er nur bei den Spielen oder ist er auch so behind the scenes? Nimmt er seine Rolle auch sehr aktiv an? Gibt es da Momente, wo er sagt, yo, Benny, Alter, im letzten Spiel, was ich gesehen habe, das und das hättest du machen können oder keine Ahnung was. Also wie ist da so der Kontakt? Weil das ist natürlich was sehr Besonderes, würde ich sagen, dass es, also ihr seid ja das einzige Team, das ansatzweise so einen Owner hat. So.
Ja, also vor der Saison war recht viel. Bevor er die NBA-Saison hatte, da waren wir auch Essen als Team, wo er dabei war. Und er hat wirklich mit jedem geredet, vom Doppellizenzspieler Nummer 15 bis zum besten Spieler im Team, so mäßig, hat er wirklich sich für jeden auch Zeit genommen, um mit denen zu reden. Und das finde ich einfach so das Krasse. So, ich meine, es ist halt nicht selbstverständlich, auch wenn du ein Owner bist, dass du dich so sehr mit dem Club auch identifizierst und da immer dahinter stehst und die einzelnen Spieler so, denen so viel hilfst. Also, ich erinnere mich jetzt nur, was so für mich so das Krasseste war, was für einen Unterschied es gemacht hat. Wir haben Game 5 gegen Würzburg gehabt, zu Hause. Und ich glaube, wir waren in der Halbzeit mit 25 oder so hinten oder 23. Und dann war so die Kabinenbesprechung und dann war er so, auf einmal ist er in die Kabine gekommen, ja, und hat gesagt, ja, jetzt alle Trainer raus und so, und
Oh, krass.
jetzt muss er so was sagen. Und er hat uns dann wirklich so eine Ansprache gegeben, die uns so irgendwie so aufgeweckt hat, dass wir dann irgendwie im dritten Viertel, glaube ich, irgendwie auf 2 rangekommen sind und dann am Ende ja
Krass.
eigentlich das Spiel schon gewonnen hatten, und dann war halt noch ein bisschen so andere Sachen, die dann passiert sind, haben wir es verloren. Aber allein, dass wir in dem Playoff-Spiel, im Spiel 5, im dritten Viertel so zurückgekommen sind, das hat mir so gezeigt, was für ein Impact der auf den Verein hat. Also, so jeder Spieler hört ihm da wirklich genau zu und jeder Spieler nimmt sich das auch so zu Herzen, wenn dir jemand sowas sagt. So, wenn jemand sagt, so jetzt, so wach jetzt mal auf, wenn dir so ein Spieler das sagt, dann ist es. Er ist ein anderes Gefühl. So, ja. Und es hat uns alle irgendwie richtig aufgeheizt. Dann, ja, hat geklappt.
Ohne jetzt natürlich ins Detail zu gehen, weil Locker Room bleibt Locker Room, aber war die Rede so ein bisschen, war die eher inspirierend oder war das ein Arschtritt?
Ich würde sagen, es war ein Arschtritt übergegangen in Inspiration. So,
Sehr gut.
verlaut.
Okay.
Sehr gut.
Er war geil. Also weil, wie gesagt, ich habe auch mit ihm ja über das Projekt Braunschweig geredet. Ich nenne es jetzt auch bewusst Projekt, weil ihm ja auch sehr wichtig ist, wie das nach außen wirkt und mit dieses schwarz-goldene Farbschema auch ja quasi passend zu ihm, der sehr auf goldene Sachen steht, sein Puma-Schuh in Gold und so. Jetzt die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft, ne? Also zieht sich ja durch, auch sonst sein in den Haaren reingefärbtes Ding. Und das fand ich auch sehr interessant, dass er da, also wie wichtig ihm das war, dass so dieses Braunschweiger Gesamtpaket sitzt. Also so, das muss geil aussehen, die Spiele müssen gut sein, auch es muss eine Experience sein für die ganze Familie. Das ist nicht irgendein Turnverein und so, sondern so ein bisschen, also übertrieben gesagt, NBA Entertainment auch in die BBL bringen. Also das war mir bewusst, aber deswegen finde ich das jetzt gerade umso geiler, dass du dann sagst, hey, dann kommt er da in die Kabine und holt einmal zum Rundumschlag aus und sagt, Jungs, jetzt oder nie so ungefähr, weil das ist ja eine ganz krasse Mischung, quasi best of both worlds, wenn man so will, weil das eine, da gibt es, glaube ich, viele, die sagen, okay, da, wo ich stehe dafür, also muss es ein gutes Produkt sein, aber dass da gleichzeitig der Basketballer in ihm und die Leidenschaft in ihm so kocht, dass er euch da zu neuen Höhenflügen befördert, finde ich richtig stark. Und das muss ich sagen, ist halt auch eine krasse Entwicklung von ihm. Also wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über Dennis Schröder reden, aber halt dieses vom Top-Talent in Deutschland zum NBA-Spieler, zum Weltmeister. Und jetzt zieht er dieses Ownership-Ding so durch, dass er da auch 100% da ist. Und Das ist, also finde ich, krass und Hut ab, weil ist nicht selbstverständlich auf jeden Fall.
Ja, das sag ich auch. Ist echt, echt krass. Ja.
Ja, und wie oft ist er aber so da? Also gab es auch schon so Trainingsmomente oder irgendwie sowas, wo man dann so, ja, also dieses typische, der Owner ist da und er guckt ein bisschen kritisch und dann sagt er ein, zwei Sachen und geht wieder, oder?
Naja, also wenn er, ich glaube eigentlich jedes Mal, wenn er Zeit hat, ist er da. Also
Okay.
er sitzt dann, ich finde bei ihm ist immer cool, dass er sich bei uns im Training und so, und wenn er so da ist, dass er sich da nicht so in den Vordergrund drängt, sondern so, er schaut
Auch
beim
wichtig,
Training
ja.
zu, und dann, wenn dann redet er mit den Spielern so individuell, aber er stellt sich jetzt, also meistens, letztes Jahr hat er sich halt einmal vor der Saison, bei der Preseason so in den Mittelkreis gestellt, hat sich so
Ja.
vorgestellt und gesagt, ja, was er auch erwartet, aber sonst, so
Ja.
glaube ich, ist es eher individuell. Also da hält er sich eher zurück. Also er
Stark.
geht jetzt nicht nach dem Training so hin und, keine Ahnung, will den Coach verbessern oder so. Also sowas macht er dann nicht, ja.
Stark.
Ja.
Ja, genau. Also Playoffs war jetzt letztes Jahr. Du hast gesagt, du willst dich weiterentwickeln. Starting Five von der quasi A2-Nationalmannschaft, vielleicht weitere Schritte. Wie sind so die Ziele von euch dann als Braunschweig? Also weil du sagst zwar, ihr wollt euch entwickeln, aber so insgeheim hat man doch schon so ein bisschen die Ambition dann zu sagen, Alter, wir haben jetzt letztes Jahr gesehen, wir können Dritter werden, mit uns ist zu rechnen. Oder wie geht ihr als Team dann in die Saison?
Ja, ich glaube, der erste wichtige Punkt ist jetzt direkt am Anfang die Champions League Qualifikation. Also ich glaube, das ist schon, wenn wir das schaffen, wäre, glaube ich, echt cool und wichtig für uns, weil letztes Jahr hat uns das in dem Europe Cup hat uns auch echt geholfen, weil du halt
Ja.
gegen ganz andere Teams spielst als in Deutschland und man lernt echt viel, auch andere Kulturen. So, ich war noch nie in Zypern, so
Ja.
war ich auch jetzt zweimal, so ist lustig
Ja.
gewesen, ja. Und das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Und dann, glaube ich, ist bei uns wichtig, dass wir einfach so Spiel für Spiel denken und dann nicht wirklich so ein ausgeschriebenes Ziel haben, weil ich glaube, das kann auch so einer jungen Mannschaft wie uns auch irgendwie schaden, wenn da so viel Druck irgendwie kommt, so ja, also wir müssen jetzt letztes Jahr wiederholen, so dann funktioniert sowieso nicht, glaube ich.
Ja.
Deswegen, ich glaube, wir schauen einfach so, wie die ersten Spiele sind, wo wir ungefähr stehen und dann kann man so in die Richtung schauen.
Guter Ansatz, würde ich sagen. Also, Rob, wie ist das jetzt für dich? Ich finde das eh gerade interessant mit Benny. Du warst noch nie, also du hast noch nie blöde Antworten gegeben, aber du bist auf jeden Fall, würde ich sagen, nach der Zeit jetzt reifer geworden. Das hast du vorhin, glaube ich, auch selbst gesagt, aber du wirkst noch mal überlegter in dem, was du sagst. So.
Ja, also das ist mir auch tatsächlich aufgefallen und ohne dass ich natürlich jetzt die ganze Zeit zurückrudern will an die Zeit vom College, aber mir machst du den Eindruck, Benny, dass du mit mehr Selbstvertrauen sprichst, beziehungsweise, wie du gerade schon gesagt hast, erwachsener geworden bist, aber gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass diese 2 Jahre am College halt nicht einfach waren. Ne, gerade in Sachen, weiß nicht, Selbstvertrauen vielleicht, in Sachen Mental Health, waren das bestimmt 2 Jahre, die natürlich nicht so gelaufen sind, wie wir uns das gewünscht haben und die besonders für dich wahrscheinlich schwierig waren. Vielleicht kannst du darüber kurz reden, wie du das geschafft hast, da praktisch mit einem gesunden Kopf rauszukommen und weiß nicht, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und so positiv jetzt zu sein, weil das würde mich interessieren, weil das war, wie gesagt, bestimmt nicht einfach.
Ja, also es war nicht einfach. Also es war echt, ich meine, wenn man es einfach so auf dem Papier sieht, so, dann hört sich schrecklich an. So, ich meine, du gehst von, keine Ahnung, Mockdraft, keine Ahnung, Anfang zweite Runde, gehst du runter auf, ja, okay, ich spiele am College nicht. So, da denkst du dir, das macht halt, also auch wenn man versucht, es irgendwie auszublenden, was außenrum passiert, da denkt man sich schon, ja, okay, irgendwas mache ich ja falsch und liegt es an mir und so. Man denkt halt immer solche Sachen über sich selber nach und ob man irgendwas anders machen könnte. Aber manchmal sind es einfach so Dinge, die du gar nicht selber beeinflussen kannst. Und ich hatte halt ein gutes Umfeld, was um mich herum war, das hat mir die ganze Zeit sehr geholfen. Dann habe ich mit Cortex halt zusammengearbeitet oder beziehungsweise mache es immer noch. Das hat mir richtig geholfen. Das war dann gar nicht so viel, weil normalerweise geht es ja eher darum, was du auf dem Spielfeld machst. Aber bei mir ging es eher darum, wie verarbeite ich das, was so auf dem Spielfeld kommt. Was mir aber richtig geholfen hat. Also ich finde, die Zeit, da konnte ich dann das ganze Negative natürlich, also gab auch schlechte Tage so. Also es gab wirklich oder Wochen, wo es einem gar nicht gut ging, aber so mit so ein bisschen Abstand, dann nach so einer Weile, weil er auch viel drüber geredet hat, ja, konnte man irgendwie dieses Ganze, was einen so runtergezogen hat, irgendwie nutzen, um einen noch höher zu ziehen. Also ich finde, wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was ich kann, und aber ich erwarte, glaube ich, nichts mehr von anderen. Ich glaube, das ist so der Hauptschritt, den ich so gemacht habe, dass ich halt sage, okay, ich kann nicht alles beeinflussen und ich kann gar nicht beeinflussen, was jemand anderes über mich denkt oder was jemand anderes von mir hält. Ich weiß nur, was ich selber habe. Und ich finde wichtig, das ist auch jetzt über den Sommer wichtig gewesen für mich, dass ich halt alles reingesteckt habe und dass ich nicht hier sitze in der ersten Preseason-Woche jetzt und sage, hätte ich mal anders trainiert, hätte ich am College anders trainiert, sondern wenn ich weiß, ich habe selber alles reingesteckt, dann kann ich mir selber nichts vorwerfen. Und das war so der
Absolut.
Hauptschritt.
Ja,
Ja, genau.
super.
Ja.
Wichtig. Also Cortex, hast du dann direkt mit dem Rainer gearbeitet auch?
Nee, ich habe mit Aaron
Okay.
gearbeitet, aber von Anfang an schon.
Ja.
Rainer hat so ein bisschen, mit dem habe ich auch hin und wieder Kontakt,
Ja.
aber genau, ich arbeite mit Aaron. Das war gepasst, ja.
Also für alle Zuhörer, super interessante Podcast-Episode von uns mit Rainer Meisterjahn, der ja der Chef oder Gründer von Cortex Performance ist. Der hat da in die Richtung uns sehr viel erzählt und auch wir haben es ja hier schon gehabt, Rob und ich, sind es keine Profisportler, die professionellen Beistand gebraucht haben, aber auch beruflich haben wir ja beide einen Punkt erreicht, wo es ohne professionelle Hilfe dann auch nicht mehr weiterging. Und deswegen hier an der Stelle nochmal, also für alle, die sich da auch Gedanken machen oder die manchmal bei sich selber irgendwie was feststellen, keine Scheu haben, auf sich selbst hören und wirklich Hilfe nehmen. Ja, also
Absolut.
wenn man die Möglichkeit hat, Hilfe zu bekommen, dann sollte man das annehmen und sich irgendwie nicht dafür schämen oder so, weil das ist ganz normal, dass man ab und zu mal ein bisschen struggelt. Und wenn man selber das Gefühl hat, dass dieses ab und zu ein bisschen zu häufig ist, dann ist es wahrscheinlich meistens soweit, dass man sich helfen lassen sollte. Und deswegen auch super interessant. Also gut, auch gut, dass du das jetzt gefragt hast, Rob. Ist natürlich immer was Unangenehmes im Ersten. Aber klar, deine Situation war, wir haben gedacht, boah, geil, der geht da jetzt hin und wie du es gerade beschrieben hast und Mockdraft und keine Ahnung was. Und dann war so, Kacke, was machen die da mit dem? Und hoffentlich steckt dir das gut weg, weil, sorry, dass ich das jetzt so blöd sage, aber Alter, du warst erstmal in scheiß Oklahoma, Alter. Und nicht irgendwo ums Eck, sondern halt irgendwo mitten in den USA, wo, keine Ahnung, die Leute mit Waffen rumlaufen und sonst irgendwelche Hillbillies, so weißt. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass es da Tage, Wochen, wie auch immer, gab, wo man sich denkt, Alter, was ist denn das hier eigentlich für eine Scheiße, ne? Und deswegen, ja, umso krasser, dass du jetzt so sitzt, hier sitzt mit uns und wirklich nochmal, also total entspannt und überlegt und mit einem gesunden Selbstbewusstsein das zu machen scheinst, ja. Also das ja, ist auch was. Muss man so sagen, wie es ist, es ist nicht einfach und das kann auch nicht jeder. Also es gibt bestimmt Leute, die dann nach 2 solchen Jahren gesagt hätten, wisst ihr was, ich weiß nicht, ob es das ist. So, ne? Deswegen, also toi 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 und gleichzeitig Hut ab.
Ja, danke. Danke, danke.
Ja.
Wir sehen dich ja jetzt nur so halb im Bild. Hast du körperlich irgendwie zugelegt, seitdem
Ja,
wir
schon.
sehr gut.
Also letztes Jahr, vor allem jetzt in dem Sommer, also wirklich, ich glaube, 4 Kilo, 6% Körperfett runter, so.
Scheiße.
Ja, war ein sehr guter und wichtiger Sommer. Also ich bin wirklich in einer guten Shape und jetzt Preseason hat jetzt gerade angefangen. Ich glaube, Montag ist das erste Teamtraining. Ich bin jetzt schon hier. Jetzt kommen auch langsam die restlichen Spieler. Aber ja, habe viel reingesteckt, aber man sieht es jetzt auch hoffentlich
Machst
mal
du
als.
irgendwas anders? Hast du irgendwie Ernährung umgestellt oder einfach mehr Besseres als vorher oder sowas?
Ja, ich habe eigentlich gefühlt meine ganze Ernährung umgestellt. Also
Jeez.
Ernährung umgestellt. Ich mache jetzt, also ich trinke jetzt auch ganz andere Sachen. Ich trinke nur noch gefühlt Wasser, weil davor war ich richtiger, das war so mein, wie soll ich sagen, so das war so mein Ding, war immer so Softdrinks und Spezi und sowas habe ich halt immer getrunken, gefühlt. Also ich fand gefühlt kein Spiel machen, ohne irgendwie so einen zuckrigen Drink zu trinken davor. Und das habe ich halt jetzt komplett weggelassen. Und man merkt einfach, wenn man das so über eine Weile weglässt, das tut echt gut eigentlich. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich viel Sport mache. Wenn ich jetzt nicht viel Sport machen würde, würde ich es wahrscheinlich wieder anfangen. Aber ja, also das ist so der Hauptpunkt. Und dann mehr Proteine, weniger Carbs, so, halt so klassische Sachen, ja.
Crazy.
Ja, ey, aber also Softdrinks schmecken halt einfach krass.
Nee.
Also
Ja, du musst auch nicht Bundesliga spielen.
ich muss nicht Bundesliga spielen, aber das ist auch so mein größtes Laster. Also es ist wirklich das Schwierigste, was es gibt für mich, ist nur Wasser saufen. Es ist
Ja.
wirklich, also mindestens einmal am Tag braucht man halt irgendwas mit Geschmack. So das
Ja.
Gefühl hat man. Und dann muss man auch sagen, es gibt ja sämtliche Zero- und Light-Varianten und auf was dann Kalorien angeht, ist es ja dann alles easy. Aber das schmeckt halt alles komplett beschissen. So. Also deswegen, den Struggle kenne ich, aber die Ergebnisse zählen und wenn du sagst, das haut hin, dann hast du den richtigen Schritt gemacht, weil also ja, das hat einen großen Impact. Also wenn man, keine Ahnung, ich meine, du bist jung, du bewegst dich natürlich als mittlerweile jetzt ein Profisportler, um Gottes Willen genug. Aber wenn man sich nicht viel bewegt und am Tag 2 Liter Spezi säuft, dann bleibt das hängen. So.
Ja.
Das ist einfach so, vor allem wenn
Ja.
man Mitte, Ende 30 ist.
Ja.
Ja, genau. Ja, cool. Also, ja, ich fand es wie immer mit dir super interessant. Auch lässig, wie du einfach da über alles so offen sprichst. Es klingt sehr gesund. Du hast da, ich möchte jetzt nicht zu krass, aber du hast da wirklich eine nicht einfache Zeit solide hinter dir gelassen, so wie es klingt. Du machst deine Schritte bei Braunschweig, hoffentlich weiter, hoffentlich auch mal ein, zwei große Schritte dann in der Saison. Ja, und wie der Rob sagt, wenn da mal so ein Quali-Spiel kommt, wo dann der Kader auf Instagram gepostet ist und da würde Benjamin Schröder draufstehen, das
Nice.
wäre doch ein gutes Ziel.
Ja.
So. Ja, genau. Nee, also Daumen sind gedrückt. Danke für deine Zeit auf jeden Fall. Braunschweig hast du. Ja, du hast mir, wir haben uns ja einmal gesehen, hast du mir ja gesagt, es gibt ein paar Optionen. Ich glaube, Braunschweig war eine gute Wahl. Und ich hoffe, dass für dich und für das Team in die Richtung weitergeht, weil ja, da habt ihr ein gutes Fundament mit Dennis Schröder an der Front. Das ist, glaube ich, in Deutschland eine einmalige Situation wahrscheinlich. Deswegen, ja. Fingers crossed, dass wir, wenn wir das nächste Mal reden, weiterhin so positiv
Ja.
bleiben. Genau, also hat mich auf jeden Fall gefreut. Danke für deine Zeit. Und lass in Kontakt bleiben, weil vielleicht ab und zu mal ein Check-in wieder wäre doch für die Leute ganz interessant, glaube ich.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat wirklich sehr Spaß gemacht wieder. War jetzt lange
Ja.
Zeit nicht, aber hat sehr
Ja.
Spaß gemacht.
Danke, Benny.
Ja, gar kein Problem.
So, der Benny ist raus. Wir beide wieder alleine. Ich finde es immer wieder geil, mit ihm einzuchecken, weil wir tatsächlich live diese Höhen und Tiefen immer mitbekommen.
Voll. Und weil also wir hatten es ja gerade, weil er das echt immer ganz stabil macht halt. Also er wirkt immer offen, so offen wie er sein darf auch. Also sagt jetzt nie irgendwie was komplett Beschissenes über jemanden. Klar gab es Phasen in seiner College-Zeit, wo er so ein bisschen gesagt hat, puh, ist ein leichtes Arschloch, so ungefähr, aber
Er bleibt nicht mit jedem in Kontakt.
Genau, ja. Aber das fand ich jetzt also wieder echt spannend und auch natürlich, also für ihn war es mental krass, aber jetzt auch wir zwei haben natürlich von außen uns gedacht, oh Gott, hoffentlich geht es so weiter oder hoffentlich hinterlässt es nicht zu tiefe Spuren, diese Zeit. Und dann ist es jetzt auch für mich doch schön gewesen zu sehen oder zu hören, dass er mit diesem Selbstbewusstsein, mit dieser, ja, mit diesem gesunden Menschenverstand auch jetzt weiter an die Sache rangeht und dass man eine Entwicklung erkennt. So. Und ich habe ja dieses Beispiel genannt, dass er da irgendwie ein paar Mal ausgeholfen hat. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es nur dreimal war. Aber auch in diesen Spielen, dann, wenn da so jemand wie er mitspielt, da reißt er dann natürlich ab und macht seine 30 plus. So. Und genau, und das sind ja auch Kleinigkeiten, wo man dann immer sieht, das ist jetzt kein 0815 Basketballspieler, sondern ich glaube, wenn der den Schritt macht und auf Richtung 15 bis 20 Minuten pro Spiel geht in der Bundesliga, dann wird er auch entwicklungstechnisch nochmal das nächste Level dann erreichen, 100%.
Ja. Also bin gespannt, wie das mit ihm weitergeht, aber wir haben ja jetzt schon praktisch mit ihm festgemacht, ausgemacht, dass wir da am Ball bleiben und regelmäßig einchecken und ihn hoffentlich dann auch in München sehen.
Ja, das wäre natürlich gut.
Tickets habe ich klar gemacht.
Ja, das ist schlau. Ja. Nee, nice. Also cool, dass er mal wieder Zeit hatte. Und wie gesagt, Daumen sind gedrückt, dass das jetzt so weitergeht und dass auch in Braunschweig einfach die Situation scheint die richtige zu sein und da sind wir guten Mutes. Ja. So, Rob, ich habe dir schon angekündigt.
Ja.
dass ich heute was zu erzählen habe. Es ist vogelwild. Also wirklich vogelwild. Das ist,
Also Zuhörer, nur für alle, die gerade zuhören und zuschauen. Ja. Der Phil hat mir gestern geschrieben, Alter, mir ist irgendwas passiert. Ich muss das im Podcast erzählen. Mehr weiß ich gar nicht.
Exakt.
Also ich bin jetzt genauso gespannt wie ihr an euren Geräten, was jetzt kommt.
Also es ist wirklich vogelwild. Es ist nicht mir direkt passiert, sondern es war einfach eine ganz komische Situation. Also es war schon einfach bei mir im Wohnzimmer hier auf der Couch. So.
Was kann da passieren, Alter?
Ja, also es ist im Internet gewesen.
Okay.
So, also ich saß auf der Couch, weil Viola und ich werden Ende September, machen wir einen Wochenendtrip nach Bologna. So. Bologna wird so als Foodie Capital of Europe aktuell gesehen anscheinend. Ja, war mir bis vor kurzem nicht bewusst. Und alle, die mich so ein bisschen kennen, wissen, ich fotografiere auch immer mein Essen und so. Und ich bin schon so ein kleiner Gourmet und bin da, das taugt mir einfach. Also so, vor allem auf so Kurztrips, da könnte ich von früh bis spät einfach nur essen. Genau. So, das ist die Basis. Ne? Wir machen Urlaub in Bologna. Essen steht im Fokus. Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, dass es bei so Trips, vor allem in Städte oder Länder, wo man jetzt vorher noch nicht so viel war, macht es Sinn, so Touren zu buchen. Und da gibt es so eine Seite, das ist jetzt ja fast Werbung, was ich jetzt hier mache, da gibt es so eine Website withlocals.com. Ja. Und da buchst du eben nicht eine Tour, wo einer mit so einem Schirmchen rumläuft und dich durch die Stadt führt in einer 20er-Gruppe, sondern du kannst für dich auch zu zweit, wenn es ist, also wir haben das in Tokio schon zu zweit gemacht, wir haben das in Lissabon schon gemacht, wir waren in Sevilla zu viert, und dann kriegst du so eine Private Tour und dann kannst du natürlich verschiedene Sachen, du kannst auch sagen, das soll über Geschichte, Architektur, was weiß ich was gehen, aber es gibt eben spezifisch so kulinarische, so Food-Touren.
Wer macht die?
Und das sind dann verschiedene Leute, die das so anbieten. Also genau, also immer einzeln und über dieses withlocals.com. Und der Vorteil ist natürlich, die zeigen dir, also die Seite heißt nicht nur so, die zeigen dir halt auch dann vielleicht zwei, drei Läden, auf die du nicht über Google oder Instagram kommst und so. Und kennen dann die Leute da und das ist, also da hatten wir echt schon ein paar geile Momente und deswegen haben wir jetzt gedacht, naja, okay, Bologna, Ich habe zwar schon viel gepinnt auf Maps, aber lass mal checken with Locals. So. Und dann gehst du da drauf, sagst an dem und dem Tag, zu der und der Uhrzeit, wir sind zu zweit, und dann werden dir die verschiedenen Guides angezeigt. Mhm. Und du kannst dann wählen, mit dem möchte ich das gern machen, und da steht da bei jedem, also ist von jedem ein Bild, der Name steht da, dann ist immer wie so ein Spitzname, so the Time Traveler oder the Food Photographer oder keine Ahnung, the Global bla bla bla. Und teilweise sogar auch noch Videos, wo die dann so eine halbe Minute oder so, hallo, ich bin der so und so oder ich bin die so und so, bla bla bla. Und dann hast du halt so einen Eindruck und dann siehst du ja schon auch, wie gut jemand Englisch kann zum Beispiel, ist ja dann da für uns ein Faktor. Und dann ist immer noch so ein Beschreibungstext. So, Bologna, Basketballstadt, waren tatsächlich zwei Kandidaten, die was mit Basketball im Text hatten.
Oh.
Und der eine, so krass, ja, und das war am Dienstag. Dienstag, 5. August. So, und dann steht bei dem einen so, Marco, the good friend, war so drunter gestanden. Und dann ex-professional basketball player, Olympic medalist und so. Und ich so, Alter, geil. Und hab mir das schon so ausgemalt, ja. Krass, mit so einem, und das Bild war so, der hat so in die Kamera irgendwie so ein blödes Gesicht gemacht und halt so graue, ein bisschen verstruppelte Haare. Und ich dachte so, krass, also so ein älterer Italiener, der sogar eine Medaille gewonnen hat und so, in so einer Stadt, dann kann der mir vielleicht irgendwie ein paar coole Courts noch zeigen, und der hat eh bestimmt so geile Basketball-Stories dann auf Lager und so, das wird ja mega nice. Hab mir das so ausgemalt, wie ich da mit dem, ja, keine Ahnung, mit so einem 2-Meter-Dude oder so halt dann da auch da rumlaufe und so, ne? Mhm. Und dann dachte ich so, ja, Basketballer Marco, olympische Medaille, wann haben die Olympiamedaillen? Ja, aber der sieht schon älter aus. Und dann habe ich halt gegoogelt, olympische Medaillen, und dann stand da eben 1980 in Moskau, das war ja diese Boykott-Olympiade, da haben ja die Amis zum Beispiel nicht mitgemacht, hat Italien die Silbermedaille geholt. Okay. Dann habe ich den Kader angeguckt, und dann waren zwei Marcos, und der eine hieß Marco Bonamico.
The friend.
Marco, the good friend. Mhm. Und jetzt kommt der Downer aller Zeiten. Und dann google ich, also es war der 5. August, Dienstag, der 5. August,
ja.
2025.
Ja.
Dann google ich diesen Menschen und dann steht da, gestorben 4. August 2025.
Du verarschst
mich. Alter, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Ich habe mein Handy fallen lassen. Mir ist kotzübel geworden, weil ich halt vorher mir das ausgemalt habe, so und so und Ding. Und dann denke ich so, das kann nicht wahr sein.
Er ist am Tag vorher gestorben.
Er ist einfach einen Tag, bevor ich auf dieser Website war und mir ausgemalt habe, dass ich mit dem das jetzt gleich buche, ist der einen Tag vorher gestorben. Und dann waren da halt ein paar so Zeitungsartikel, keine Ahnung, Basketball-Legend oder halt alle auf Italienisch. War anscheinend ein paar Wochen im Krankenhaus gelegen oder ich war, also da stand jetzt nicht an was, also war so, er war im Krankenhaus und jetzt ist er verstorben und dann habe ich mir gedacht, ja okay, die letzte Bewertung war auch am 3.7. oder so, wahrscheinlich liegt er halt seit 3 Wochen im Krankenhaus oder was und dann Ding. Aber jetzt überleg dir diese Situation, also das ist doch, also das ist, deswegen sage ich auch Downer,
ja, ja.
Alter, das war komplett geisteskrank. Also ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich sitze da am 5. August und da steht verstorben am 4. August. Das gibt's ja nicht.
Krass. Okay.
Crazy. Also das war, deswegen, crazy. Es ist nicht mir passiert in dem
Sinne. Nee, aber schon, ja, dir, also im Sinne von.
Aber ich war so, ich saß da auf der Couch, also wirklich, ich habe mein Handy fallen lassen, also Gott sei Dank auf die Couch, aber es war so, was? Und mir ist so komplett flauer Magen, alles, meine Haare haben sich aufgestellt, ich war so, Gott, oh Gott, oh Gott, habe so eine richtig Zitterigen bekommen quasi. Alter, also das ist, kannst du dir nicht ausdenken, aber
verrückt.
Crazy. Also das war, ja. Das war die Story, die ich dir erzählen wollte.
Ja.
Scheiß lieber,
Mann. Hast du erzählt jetzt? Wow. Ugh.
Ja. Crazy.
Das ist echt crazy.
Crazy. Ja, Themawechsel vielleicht.
Ja, Themawechsel. eine Sache, die irgendwie, ja, ich muss schon fast sagen, lustig angefangen hat und mittlerweile nervt sie nur noch und ist einfach schockierend und einfach unter aller Kanone. Und zwar, ihr habt es vielleicht wahrscheinlich mitbekommen, in der NBA, in der WNBA fliegen Dildos auf die Courts. Und das jetzt so seit ungefähr ein bisschen länger als eine Woche. Es hat angefangen mit einem grünen Dildo im Spiel der Indiana Fever. Ich weiß jetzt nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben. Und dann hat Sophie Cunningham getweetet, hey, bitte werft nicht so ein Zeug, ihr werdet noch jemanden treffen oder verletzen. Und jetzt praktisch eine Woche später ist sie am Bein getroffen worden. Yes. Und immer mehr von diesen Dingern fliegen herum. Ja, jetzt schon in verschiedenen Farben und mal, also wie gerade, ich habe es gerade gesagt, also am Anfang war es noch so, ne? Man lacht so ein bisschen drüber, weil es natürlich auch eine komplett neue Situation ist, sowas fliegt sonst nicht rum und dann ist es so, huch, ja, so ein kleines, gerade in den prüden USA ist es ja dann ein bisschen witzig, aber jetzt denke ich mir, das ist... Das geht auf die Kosten der Frauen, die da spielen, beziehungsweise die werden da getargetet. Das ist einfach
komplett.
Die machen das, weil Frauen Basketball spielen. Und das ist jetzt nicht mehr als Witz gedacht, sondern es ist praktisch, weiß nicht, ob das ein stiller Protest ist, weil sie diese T-Shirts zum All-Star-Game getragen haben, dieses Pay us what you owe us. Aber das ist irgendwie, ja, ich find's mega wack.
Also wie du sagst, beim ersten Mal denkt man halt noch so, alter Fuck, da hat allen Ernstes jemand ein fucking Dildo aufs Feld geworfen. Was geht ab? Und man lacht so ein bisschen drüber. Natürlich im zweiten Moment denkt man schon, um Gottes Willen, wenn den jemand an den Schädel bekommt oder so. Also das ist ja jetzt nicht so, also keine Ahnung, was wiegt so ein Teil, ein paar hundert Gramm oder was? Also das ist ja massiv. Ja? Ja, und dann, klar, lacht man erstmal drüber und dann entstehen halt Memes und wir leben heute zu Social Media und Hardcore-Internet-Zeiten, da waren natürlich auch witzige Sachen dabei, also, keine Ahnung, das Kelsey Plum T-Shirt-Wurf-Video, wo halt einfach dann statt des T-Shirts ein grüner Dildo von ihr geworfen wurde und dann, klar, ist das erstmal funny, so. Ja. Aber wie du sagst, also zum einen ist es ein Gesundheitsrisiko, und zum anderen ist es halt dann schon auch irgendwie frauenfeindlich. Also so, es ist, also was soll das? Also es ist gerade die WNBA, die ja schon auch immer noch ein großes Sexismusproblem hat. Also auch wenn man sich Kommentarspalten unter manchen Posts anschaut und so. Gerade da jetzt noch die Sextoy-Komponente zu zünden oder mit reinzubringen, ist halt, ja, also... fällt einem nichts ein. Also wie du sagst, ich finde, beim ersten habe ich auch noch gelacht und dann war so, hey, jetzt noch einer und dann, keine Ahnung, dann liest man immer mehr drüber, dann werden da irgendwelche Leute festgenommen und was weiß ich, also wie blöd kann man sein so. Und dann habe ich heute jetzt noch gelesen, jetzt hat sich so eine Kryptofirma dazu bekannt irgendwie, dass der erste auf ihrem Mist gewachsen ist, weil die einen Green Dildo Coin oder irgend so ein Bullshit verkaufen und das war also die Promo, weil sie dann dachten, es könnte viral gehen, aber nicht, weil wie viel waren es jetzt? 5 oder 6 Stück die geworfen wurden. Aber nicht alle waren ja von ihnen und keine Ahnung, also Alter, halt dir ein Maul. Also allein schon mal auf so eine Kack-Idee zu kommen, für so einen Dreck wie so Scam-Coins, dann das als Promo zu nehmen und dann, das Schlimme ist ja jetzt, und jetzt schreiben da was weiß ich wie viele Leute drüber und jetzt kriegen sie ja tatsächlich dann den Fame, also was heißt Fame oder ihre 15 Minutes, so und weiß ich nicht, also ich find's, ich find's erbärmlich und ich find's echt, klar, sie ist Gott sei Dank nur irgendwie mit so einem Aufsetzer am Knöchel erwischt worden und das war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie eine Verletzung davon getragen hätte, aber es ist halt einfach komplett bescheuert so. Und jetzt, ich glaube, ein Lilaner ist jetzt schon geflogen.
Ja. Letzte Nacht, ne?
Also, keine Ahnung. Also ich finde es komplett peinlich und jetzt sind wir so weit, Also jetzt muss die WNBA eine No-Bag-Policy in Erwägung ziehen, dass die Leute, außer sie sind so absurd und stecken sich die Dinger in den Arsch, bevor sie sie schmeißen oder was. Aber weißt du, ne, also sorry, Alter, aber so jetzt, weil irgendwelche Affen auf die Idee kommen, mit fucking Dildos zu schmeißen, müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen und sagen, ja gut, dann nimmt keiner mehr eine Tasche jetzt mit rein oder was? Willst du mich jetzt verarschen?
Also diese No-Bag-Policy war ja praktisch schon aktiv letzte Nacht, als der letzte Dildo geflogen ist.
Ja.
Und da fragen sich ja jetzt die Leute, wie hat er den in die Halle bekommen, wenn du keine Taschen mit führen darfst? Und ich schätze mal hoffentlich, dass die Leute durchsucht werden oder so, wenn sie durch den Eingang kommen. Das ist ja in den USA ja nur vernünftig, wo du halt
also
eine Knarre
normal
in der
schon,
kannst.
Aber also du läufst ja auch in den meisten Arenen durch so einen Metalldetektor, aber wenn du halt keine Ahnung eine lange Hose anhast und dir das in Socken, das ist ja aus Gummi, so also da löst ja keinen Piepser aus, so aber also schau mal, so weit sind wir jetzt gekommen, dass die, wenn man so formulieren will, die WNBA ein Dildo-Problem hat. Also das muss man sich ja einfach mal reinziehen, Alter. Das ist doch komplett hirnrissig.
Ja. Aber so. Es ist halt durch ein paar Idioten, die anderen Leuten wieder was kaputt machen. Und ich frage mich dann immer, diese Leute haben ja praktisch fürs Spiel gezahlt. Also die sind ja in die Halle gekommen, haben Eintritt gezahlt und machen dann sowas kaputt und riskieren dann, dass sie gebannt werden, dass sie dann praktisch nicht mehr zu den Spielen dürfen, bis zu einem Jahr, was ich immer noch finde, dass das viel zu wenig ist. Also warum?
Ja.
Mach doch ein Lifetime-Ban, scheiß drauf. Ja. Auf die eine Karte von dem Typen kannst du auch verzichten, aber setz halt das Signal, dass du sowas nicht machen kannst und du kannst dir solche Spiele dann von zu Hause anschauen. Dann kannst du mit dem Dildo auf den Fernseher werfen, aber nicht mehr so. Und ich finde, da ist die WNBA zu lasch. So greift halt durch.
Ja, und gleichzeitig, also überleg mal, du bist dieser 18-jährige Eumel, den sie da festgenommen haben, und dann hast du quasi einen Mugshot, der überall im Internet ist, und dann steht da, ist verhaftet, weil er einen Dildo geschmissen hat bei einem WNBA-Spiel.
Ja.
Dann viel Spaß dabei, einen Job zu finden.
Ja, einen Job zu finden, aber es gibt halt genug hirnlose Affen, die ihn voll feiern dafür. Und dann so, geil, mein Mann.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ja, ist total
bescheuert.
Unter aller Kanone und ich hoffe, dass das jetzt praktisch aufhört und nicht praktisch ein Trend wird, den wir durch die ganze Saison sehen.
Ja.
Weil das wäre echt traurig, wenn das noch irgendwie dazukommen
müsste.
Das wäre
übel. Also eine Woche war schon echt extrem lang für sowas.
Ja.
Weil, ja, wie gesagt, beim zweiten war es ja schon irgendwie dann nicht mehr lustig.
Ich habe ja gedacht, es wäre irgendwie, weiß nicht, eine Reddit-Gruppe oder so, die sich so gegenseitig aufstacheln, beziehungsweise vielleicht Wetten abschließen und dann sagen, hey, der Nächste, der das macht, der kriegt 100 und der Nächste, der das macht, kriegt 150. So, dass sich das die ganze Zeit so... So.
Ja, Alter, wahrscheinlich gibt's aber auch schon Seiten, wo du drauf wetten kannst, in welchem Viertel ein fucking Dildo.
Achso, ja, kannst du. Also die Wetten sind mittlerweile so, dass du wetten kannst, wie viele Dildos fliegen und welche Farbe er hat. Und es gibt mehr solche Wetten jetzt als, keine Ahnung, so diese typischen Wetten, wo du wetten musst, welcher Spieler zuerst 20 Punkte erreicht oder sowas.
Ja.
Also so weit sind wir jetzt schon, dass auf sowas gewettet wird in Las Vegas.
Ja. Und dann weißt du jetzt auch, also wenn das legal ist, ja, dass du so eine Wette auf irgendeiner Online-Plattform stehen hast, dann hört es ja auch nicht auf. Also so. Oh Gott.
Ja.
Also so, einfach nur zum Scheißen blöd. Also wirklich, also Wahnsinn. Nee. Müssen wir, glaube ich, wieder das Thema wechseln, weil sonst beruhige ich mich heute nochmal.
Ja. Und zwar, ich muss was beichten.
Confession.
All Ball Confession am Start mal wieder. Ich hatte ja schon mal eine Confession hier abgegeben bezüglich eines Songs, wo ich erst kürzlich erfahren habe, dass der nicht über Hunde geht. Und zwar. Momentan ist die Serie South Park in aller Munde, weil sie ein ziemlich lustiges Video gepostet haben. Oder das war die Folge, oder? Das war in der Folge?
Genau, das war jetzt die erste Folge. Mittlerweile sind, ich glaube, die zweite ist jetzt raus. Beziehungsweise eventuell sind es schon drei.
Ja, okay. Also auf jeden Fall reden die Leute über South Park, weil sie sich über den derzeitigen Präsidenten der USA lustig machen. Zu Recht natürlich. Und alle feiern das. Und ich muss jetzt einfach mal sagen und zugeben, dass ich noch nie eine Folge South Park geschaut habe. Ever.
Das war mir schon bewusst.
Ja. Also meine Freunde wissen das von mir. Das ist so ein bisschen der Running Gag, dass ich mir sowas nicht anschauen kann. Also ich habe noch nie eine Folge South Park, noch nie eine Folge Simpsons, noch nie eine Folge Futurama oder Rick and Morty oder keine Ahnung was. Alles, was so komisch gezeichnet ist, kann ich nicht anschauen. Ja. Früher konnte ich das, also ich habe mir das überlegt, so früher als Kind.
Du hast dir das überlegt?
Also ich musste darüber nachdenken, warum ist das so? Und früher als Kind konnte ich halt solche Sachen wie, keine Ahnung, Scooby-Doo konnte ich mir anschauen. Ist auch nicht viel besser gezeichnet. Konnte ich mir anschauen, kein Problem. Und jetzt aber als Erwachsener, und ich glaube, das ist seitdem die Pixar-Filme rausgekommen sind und ich so einen bestimmten Anspruch habe, wie Sachen aussehen sollen für mich, kann ich mir sowas nicht anschauen. Und ich liebe Zeichentrickfilme, so ziemlich jeden Pixar-Film gesehen. Für mich sind die animierten Spider-Verse-Filme zum Beispiel die besten Spider-Man-Filme überhaupt. Also ich finde die tatsächlich sogar besser als die Tobey Maguire und Tom Holland und Garfield-Dings.
Da stimme ich dir zu.
Ja, also hervorragend, finde ich super. Ja. Es gibt so eine Serie, die heißt Arcane. Finde ich auch super, wie das gezeichnet ist. Aber ich finde, es soll halt nicht so aussehen, als hätte das jemand gezeichnet und dabei seine Füße benutzt zum Zeichnen.
Ui.
Ja, also wirklich. Ui. Also deswegen kann ich mir das nicht anschauen. Und ich glaube, das musste ich jetzt einfach mal sagen, weil irgendwie wird immer darüber geredet, hey, das musst du dir anschauen, weil es anscheinend voll meinen Humor treffen würde, sagen mir immer wieder viele Leute. Ne, gerade irgendwie Futurama oder so sollte ich mir anschauen.
Ja.
Aber ich schaffe nicht mal 3 Minuten und dann denke ich mir, was schaue ich mir hier an? Das ist sieht furchtbar aus. Zeichnet es richtig.
Ja. Ja, also South Park ist aber ja tatsächlich Papier. Also das ist ja nicht gezeichnet. Genau.
Es ist wirklich gezeichnet mit der Hand, oder
das
was?
Das ist geschnipselt.
Ach, hör auf.
Ja, das sind Schnipsel tatsächlich.
Weiß nicht, ob es das jetzt was ändert, aber das finde ich auf jeden Fall.
Nein, aber die sind verrückt, die Jungs. Also bei denen, also wie du sagst, es geht ja um den Humor und bei denen speziell ist, ich glaube, Trey Parker und Matt Stone. Ja, müssten sie heißen. Oder ich habe es jetzt verwurschtelt und sie heißen Trey Stone und Matt Parker. Nein, sie heißen Trey Parker und Matt Stone. Und die beiden, die sprechen fast alle Stimmen selber.
Mhm.
Also das ist komplett gestört. Da gibt es so Behind-the-Scenes-Videos, wie die da in dieses Mikro sprechen. Und es ist komplett absurd. Und ich weiß nicht, wie die das hinbekommen, aber die sind ja unfassbar schnell. Also in Sachen Reaktionen auf aktuelle Geschehnisse. Weil das ist, davon lebt South Park schon immer. Also das ist schon immer politisch. Und wenn irgendwelche Fernsehskandale und so waren, dann sind die turboschnell. Mhm. Und deswegen, also Humor ist, also teilweise natürlich komplett drüber, aber es ist sauwitzig. Aber meine Frage, kannst du dann, also wenn du sagst so Disney oder Pixar, weil Pixar ist ja schon animiert, aber ist dann sowas wie die alten Disney-Klassiker, so keine Ahnung, Bambi, Pocahontas etc., das ist in Ordnung.
Die finde ich sogar besser. Ich weiß nicht warum, aber das ist so, weiß nicht, weil ich weiß, da saß jemand und hat das tatsächlich gezeichnet. Ja, ja. Und weißt schon, mit diesen durchsichtigen, mit diesen Blaupausen dann so übereinander gelegt, weißt schon. Und dann hat er da, hat er ein Talent dafür gehabt. Ne? Heutzutage, weiß nicht, kann man drüber streiten, wenn man irgendwie den Computer geil bedienen kann, dann kann man irgendwie zeichnen. Whatever. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich will jetzt hier keinem auf die Füße treten, der das irgendwie beruflich macht. Aber auf jeden Fall waren die von Hand gezeichneten Zeichentrickfilme für mich immer so das Nonplusultra. Und ich war dann irgendwann, als Pixar kam mit dem ersten Toy Story Film, war ich schon so ein bisschen, wie wird das? Das war ja auch anders gezeichnet als die mit der Hand. Ja. Also konnte man ja klar sehen, dass das ein komplett neuer Stil war.
Komplett animiert halt einfach, also dieses dreidimensionale.
Genau, genau. Eben. Und das war halt was komplett Neues und damit musste ich mich anfreunden erst. Das kam dann mit der Zeit und irgendwann fand ich die Sachen dann auch gut, wahrscheinlich aber auch über das Storytelling, weil die Story ist natürlich immer hervorragend waren. Aber weiß ich nicht, jetzt auch wenn die Stories jetzt mir zusagen würden als Erwachsener, ich kann mich mit den neuen Sachen nicht anfreunden. Also ich versuche es immer wieder, weil es mir von jedem praktisch, der mich neu kennenlernt oder so und der das dann erfährt, der sagt sofort: Was? Du hast noch nie eine einzige Folge gesehen? Ja, das kann ja nicht sein. Schau dir eine
da
Folge
hast du
an.
Echt,
Oder
du
schau dir
hast
die
echt
ersten
Sachen
drei Folgen
verpasst.
an. Schau dir die ersten vier von dieser Staffel an oder die letzten fünf von der. Und dann sagen die mir, dann bleibst du hängen. Ich schaff's einfach nicht. Das ist so irgendwie, als ob ich irgendwas essen würde, was mir nicht schmeckt und ich habe das im Mund und ich kann es nicht kauen. Ich muss es ausspucken, das geht nicht.
Das war natürlich ein harter Vergleich, aber ja. Hat veranschaulicht, was da in dir passiert, wenn du sowas anschaust.
Ja, das war All Ball Confessions. Ich habe wieder eine Sache zugegeben, auf die ich nicht besonders stolz bin, aber die gehört halt so zu mir. Ich meine, es gibt ja auch ein paar Sachen, die du dir nicht anschauen kannst. Darüber können wir dann auch nochmal reden.
Können wir.
Aber
Aber ja.
ja. Aber für diese Folge soll es das gewesen sein, weil tatsächlich gleich die deutsche
Müssen wir jetzt,
Nationalmannschaft
genau.
spielt gegen Slowenien. Also wir wollen jetzt hier keine Preview abfackeln, das haben wir gerade gesagt, weil bis die Folge rauskommt, sind schon zwei Spiele der Nationalmannschaft
Exakt,
vorbei.
ja.
Also heute gegen Slowenien, Auswärtsspiel in Ljubljana. Das habe ich immer ein Problem, das Wort zu sagen, die Stadt. Und dann das zweite Spiel in Mannheim. Das ist einfacher auszusprechen. Und ja, also einfach nur, um vielleicht zu raten, würde ich sagen, sie verlieren das jetzt heute in Slowenien, weil auch Dennis Schröder nicht spielen wird, Daniel Theiss
Genau, der
spielt nicht,
spielt
Mauro
nicht.
Loh spielt nicht. Und ich glaube, dass sie das zweite dann, wo dann hoffentlich sie in Vollbesetzung starten, in Mannheim dann auch noch mit Heimvorteil, hoffe ich, dass sie das gewinnen. Aber letztendlich sind es zwei Testspiele, die zählen nicht. Also sie sollen einfach
Nee,
vernünftig
aber genau,
spielen
also es
und
ist
keiner
schon
soll sich
wichtig, finde
verletzen.
ich, dass man diese Testspiele hat und also für Selbstbewusstsein und für die Teamchemie 100%, weil du musst ja irgendwie in den Flow kommen und so ein Turnier wie eine EM ist ja immer super komprimiert. Also im Endeffekt, wenn du in der Lage bist, keine Ahnung, 2, 3 Wochen lang Topform zu haben, dann langt's. So. Und also was ist dann langt's? Wenn die anderen auch Topform haben, dann muss man schauen, ob es langt, aber so. Das ist ja dein Ziel. Also du bist ja super punktuell dann vorbereitet auf so eine kurze Zeitspanne. Und ich bin da jetzt sehr gespannt, auch mit dem neuen Coach, Alex Mumbrú, Spanier, ob sich der Spielstil irgendwie ändert und so, ne? Also ob man da jetzt direkt auch heute in diesem Testspiel gleich was sieht.
Und ich bin natürlich für die Deutschen, aber der Spieler, den ich mir heute am meisten anschaue und auf den ich am meisten achten werde, der trägt natürlich ein slowenisches Trikot und das ist Luka Doncic, weil ich
Slim
sehen
Boy
muss,
Luca.
wie sich er hat gesagt, 30 Pfund hat er abgenommen, also knapp 15 Kilo. Ich will sehen, wie sich das auf sein Game ausgewirkt hat. Er hat gesagt, er hat einen Monat lang keinen Basketball angefasst, hat sich nur auf seinen Körper konzentriert, weil er meinte, Basketball wird er nicht verlernen in dem Monat, wo er das nicht spielt. Ich glaube natürlich auch nicht, dass er das jetzt verlernt hat, aber trotzdem will ich sehen, wie sich weniger Körpermasse, weniger Gewicht auf seinen Style auswirkt. Er war ja jemand, der sehr gerne mit dem Rücken zum Korb gespielt hat, sehr gerne seinen Körper eingesetzt hat, sehr gerne ein Power Game gespielt hat.
Ja gut, aber das hat er ja.
Ja, eben,
Also
aber da möchte ich sehen,
das
ob sich das
also
irgendwie, vielleicht
das
spielt er jetzt schneller, keine Ahnung, oder vielleicht
genau,
strengt
also
er sich
ich
in der
glaube auch
Defense
so
mehr an.
also grundsätzlich, das wird so das Hauptding hoffentlich sein, also dass er eine allgemein bessere körperliche Fitness hat und dann dementsprechend hoffentlich besser verteidigt und halt auch eventuell noch ein bisschen dynamischer daherkommt, aber ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie sein Game anpassen muss, weil, also, keine Ahnung, wenn er jetzt 30 Kilo abgenommen hätte, dann wäre das mit dem Rücken zum Korb und so wahrscheinlich ein bisschen eine andere Geschichte, aber ich glaube grundsätzlich, also, der ist ja jetzt nicht auf einmal, der sieht ja jetzt nicht auf einmal aus, als wäre er, keine Ahnung, 3 Monate Marathon gelaufen. So, deswegen, also ich glaube schon, dass grundsätzlich er so weitermacht wie gehabt, aber ich hoffe, ja, dass eben so eine andere, also für das Spiel heute hoffe ich es jetzt natürlich aus deutscher Sicht nicht, aber dass er eine andere Grunddynamik hat. Ja. Also weil ich glaube einfach, ja, und nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf wird dann da auf die Saison gesehen eine Rolle spielen. Wenn er das nämlich so beibehält und diese Disziplin, dann kann er nur besser werden. Ja. Also das wird schon. Also die Lakers, wie gesagt, ja, da schauen wir dieses Jahr mal wieder etwas genauer hin.
Ja, das mache ich für genau die 6 Preseason-Spiele und dann kacken sie wieder ab und dann bin ich wieder abgefuckt. Aber gut, jetzt haben wir trotzdem eine kleine Preview abgegeben. Wir können es nicht lassen, aber trotzdem wollen wir jetzt den Podcast beenden, diese Folge für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen und Zuhören. Bitte liked, abonniert und kommentiert. Wir sind auch auf Instagram, TikTok und YouTube. Bitte folgt unseren Kanälen und lasst ein Like da oder ein Abo oder wie auch immer. Und wir hören uns, sehen uns nächste Woche. Wir sind raus. Ciao.
Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Reloaded.